Dann versuchen, heute fertig zu werden mit dem vierten Mose. Die alte Generation, die das verheißene Land nicht einnehmen konnte, durch ihren Unglauben ist ausgestorben. Und der Herr hatte sein Volk in der Wüste diszipliniert und geordnet und gezüchtigt. Jetzt war der Josua als neuer Leiter eingesetzt. Sie haben noch einen Auffrischungskurs bekommen über ihre Beziehung mit dem Herrn und die Anbetung des Herrn. Haben das Volk der Moabiter und der Midianiter, die östlich vom Jordan gelebt haben, besiegt. Und jetzt sind sie östlich vom Jordan. Jetzt sind sie direkt an der Grenze zum verheißenen Land. Und sie sind bereit, das verheißene Land einzunehmen und das verheißene Land zu verteilen. Vers 1. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten viel Vieh. Sehr zahlreich. Und sie sahen das Land Jaza und das Land Gilead, da östlich vom Jordan. Und siehe, die Gegend war eine Gegend für Vieh. Und die Söhne Gad und die Söhne Ruben kamen und sprachen zu Mose und dem Priester Eleazar und zu den Fürsten der Gemeinde und sagten, Ataroth und Dibon und Jaza und Nimra und Heschbon und Elale und Sibma und Nebo und Beon, das Land, das der Herr vor der Gemeinde Israel geschlagen hat, ist ein Land für Vieh und deine Knechte haben Vieh. Und sie sagten, wenn wir Gunst in deinen Augen gefunden haben, dann möge dieses Land deinen Knechten zum Eigentum gegeben werden. Lass uns nicht über den Jordan ziehen. Es war gutes Weideland. Und die beiden Stämme, Ruben und Gad, hatten viel Vieh. Und sie sagen, lass uns hier bleiben. Lass uns nicht mit dem Rest des Volkes über den Jordan in das verheißene Land hineinziehen. Moses, wir sind zufrieden dort, wo wir gerade sind. Uns gefällt es hier, das ist gut genug. Wir haben Vieh, da gibt es Weideland, das ist bequem für uns. Da bleiben wir, das passt gut zu unserem Besitz, zu unserem Vieh. Und ihr Zeug und ihre Bequemlichkeit haben sie vor das Reich Gottes gestellt. Gesagt, hey, hier ist bequem, hier passt es für unseren Besitz, den wir haben. Lass uns hier bleiben. Lass uns nicht weiter in das verheißene Land ziehen. Und sie sind nicht vorangezogen in diese Verheißung, die Gott für sie hatte. Seht ihr, Gott hatte viel mehr für sie gehabt. Aber sie haben gesagt, wir bleiben hier. Ziehen nicht weiter. Und das war eine schlechte Entscheidung, wie wir noch später sehen werden. Aber oft machen Christen denselben Fehler. Wir geben uns allzu oft mit zu wenig zufrieden. Und wir bleiben stehen in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit dem Herrn. Sind nicht so wie der Paulus, der gesagt hat, ich vergesse das, was hinter mir liegt, aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich jage auf das Ziel zu, auf diesen Kampfpreis der Berufung nach oben in Christus Jesus. Ich bleibe nicht stehen, ich vergesse das, was hinter mir ist und ich bin einer, der immer voranjagt auf das Ziel. Es gibt noch so viel mehr zu ergreifen, noch so viel mehr, was Gott für uns hat. Ich will dieses verheißene Land einnehmen. Und wie wir schon alle wissen, diese Erlebnisse des Volkes Israel sind alle Bilder für unser geistliches Leben. Ägypten ist ein Bild für was? Wissen wir schon.
Die Welt.
Für die Welt. Das Volk Israel war versklavt, gebunden in der Welt. Ist ein Bild für die Welt, wo wir als Natürliche, als Menschen ohne Jesus gebunden waren und versklavt waren in der Welt und in der Sünde. Und dann kam das Passafest. Und an dem Passa ist das Volk erlöst worden durch das Blut des Lammes. Dadurch, dass sie sich das Blut dieses Opferlammes, dieses Passalammes angeeignet haben und es an die Türpfosten gestrichen haben. Und er hat gesagt, überall wo ich dieses Blut sehe, an den Wänden wird dieser Todesengel vorübergehen. Und sie sind befreit worden. Sind herausgeführt worden aus diesem alten Leben in ein neues Leben. Das Passafest spricht von der Befreiung, von der neuen Geburt, von dem neuen Leben, was wir erfahren haben in Jesus. Und dann kam der Zug durch das Rote Meer. 1. Korinther 10 erklärt uns das und sagt uns, dieser Zug durch das Rote Meer ist bildlich für die Taufe. Und es heißt dort weiter in 1. Korinther 10, dass sie alle von der geistlichen Speise gegessen haben. Und alle haben von diesem geistlichen Trank getrunken, der von diesem Felsen kam, der sie begleitet hat. Und es heißt dort, dass der Fels Jesus war, der mit ihnen ist. Dieser geistliche Trank, diese geistliche Speise, das Leben Jesu, bildlich gesprochen für uns. Auch das Wort Gottes als unsere geistliche Nahrung. Und sie sind durch die Wüste gezogen. Es war die Zeit der Prüfung. Das war die Zeit der Bewährung. die Zeit, wo sie wachsen sollten und reifen sollten und wo sie trainiert wurden auf das verheißene Land. So wie es auch bei Jesus war, nachdem er getauft wurde. Das Erste, was passiert ist, der Geist hat ihn in die Wüste geführt und er ist versucht worden. So auch mit dem Volk, so auch in unserem Leben. Wie wir wissen, hat die alte Generation die Prüfung nicht bestanden. Die haben nicht Gottes Verheißung vertraut und konnten durch Unglauben und Mangel an Vertrauen nicht in das verheißene Land hineingehen. Verheißene Land steht bildlich für dieses geisterfüllte Leben. Für dieses Leben im Geiste. Ein Leben, das erfüllt ist, das beherrscht ist von dem Heiligen Geist Gottes. Ist das Leben Jesu, das Leben, das er durch uns leben will. Im Galaterbrief, im Kapitel 2, im Vers 20, sagt der Paulus, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das verheißene Land bildlich für uns. Dieses Leben Jesu. Also Gott will uns herausführen aus dieser Wüste der Anfechtung und der Trockenheit und des Unglaubens und wo das ganze Murren war und dieses weltliche Leben, dieses fleischliche Leben, will uns hinausführen aus dem Ganzen in ein siegreiches Leben. In das verheißene Land eben. Und damit sie das tun konnten, brauchten die Israeliten noch eine weitere Taufe. Mussten nochmal durch den Jordan hindurchziehen. Ich glaube, es ist einerseits ein Bild für den Heiligen Geist, für die Taufe im Geist. Das war auch wieder so ein Wunder wie das Rote Meer. Gott hat den Jordan abgeschnitten und sie konnten trockenen Fußes diesen Fluss durchqueren. Taufe im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1,8. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das haben die Jünger zu Pfingsten erfahren und wir sehen diese krasse Veränderung, die sie erlebt haben. Ja, sie waren gläubig vorher, aber sie waren kraftlos. Und hier waren sie getauft, zugerüstet durch den Heiligen Geist und sie beginnen aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und ein Leben kontrolliert vom Heiligen Geist. Nicht länger von ihren Ängsten und von ihren Ideen, sondern plötzlich der Heilige Geist, der sie führt und der sie stärkt und der mit ihnen ist und der ihr Leben kontrolliert. Das ist das verheißene Land für uns, das Leben im Geist, das Leben des Glaubens, wo wir diesen Frieden und diese Freude im Heiligen Geist erfahren. Das ist das, was Jesus letztendlich für uns hat. Und diese Stämme, die östlich vom Jordan bleiben wollten, Ruben und Gad, die gesagt haben, na, das ist uns genug, das langt uns, ist ein Bild für weltlich oder fleischlich gesinnte Christen. Ja, die waren gerettet, die sind mit ausgezogen mit dem Volk, waren ein Teil des Volkes Gottes, aber sie haben es gewählt, lieber dort im Osten zu bleiben, lieber dort in der Wüste, wo sie hergekommen sind. In diesem alten Leben, bildlich gesprochen. Dieses kraftlose Leben, dieses weltliche Leben, was sie weiterleben wollten. Weltliche Christen eben. War noch immer beherrscht von diesen alten Angewohnheiten, von diesen alten Lüsten. Haben nicht den Jordan überquert. Jordan spricht auch davon, von dieser Taufe. Taufe ist immer ein Zeichen für Tod. Sind gestorben, untergetaucht und auferweckt mit Christus. Und dafür ist die Taufe ein äußeres Zeichen. Und sie wollten nicht dem alten Leben sterben, um sich dem Heiligen Geist hinzugeben und dieses neue Leben im Geist zu leben. Wollten das alte Leben nicht zurücklassen. Wir sehen, sie haben gesagt, das ist gut für unseren Besitz, für unser Zeug. Sollen wir nicht aufgeben? Also wollen wir da bleiben. Und wir können nicht ein siegreiches Leben erfahren in Jesus, nicht die Kraft des Heiligen Geistes erfahren, nicht das Leben Jesu, das er durch mich leben will, erfahren, wenn wir nicht gewillt sind, unserem eigenen Leben zu sterben. Wenn wir sagen, ich will noch immer meine Sache tun, noch immer meinen Willen durchdrücken, will festhalten an diesen alten Dingen, an diesen alten Beziehungen, an diesen alten Gewohnheiten. Ich möchte es nicht aufgeben, ich möchte es nicht hinter mir lassen, das alte Leben. Ich möchte die Kontrolle behalten. Schlag mit mir auf Römerbrief Kapitel 6. Beginnen wir im Vers 3. Oder fangen wir am Anfang an. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit der Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er für Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ohne dem alten Leben abzusterben, diesen sündigen Impulsen, können wir nicht erben. Wir können nicht östlich vom Jordan stehen und auf der anderen Seite des Jordans erben wollen. Das geht nicht. Wir müssen hineinziehen in unser Erbe. Wir können nicht die Kontrolle behalten über unser eigenes Leben und gleichzeitig das neue Leben Jesu erfahren im Geiste. Wir können nicht das alte Leben behalten und gleichzeitig das neue erfahren. Wir können nicht Gott dienen und der Welt dienen. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, weil er wird entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Jakobus 4,4 heißt es, wisst ihr nicht, dass Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wir können nur ein Leben leben. Entweder für Gott leben oder für die Welt und uns selbst. Wir können nicht beides. 1. Johannes 2,15 sagt uns, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du kannst nicht gleichzeitig in die Welt und in Gott verliebt sein. Das geht nicht. In unserem Herzen ist nur Platz für eine Liebe unseres Lebens, für eine Person, die wir anbeten oder eine Sache, worum sich unser Leben dreht. Und das wird entweder diese Welt sein und unser selbstsüchtiges Streben, unsere Impulse, oder es wird die Sache Gottes sein und sein Reich. Es geht in beides. Deswegen die Christen, die so auf beiden Seiten gehen wollen, mit einem Fuß östlich und mit dem anderen Fuß westlich vom Jordan, mit einem in der Welt, mit einem im verheißenen Land, ist eine Grätsche, die sie nicht schaffen. Sie fallen zurück in das alte Leben, weil es nicht funktioniert. Es sind solche, die geschlagen werden von beiden Seiten, überführt vom Heiligen Geist, und deswegen sind sie nie wirklich happy als Christen. Und auf der anderen Seite wegen diesem geteilten Herz und immer noch zurück in die Welt schauen, werden sie auch von dort verprügelt. Sie fühlen sich in der Welt nicht wohl, aber dann auch als Christen nicht zufrieden, weil sie nicht loslassen wollen. Und das geht nicht. Die Bibel sagt uns, unser Geist und das Fleisch sind in einen Kampf verwickelt. Auf gut Deutsch, Leute, von einem von beiden werden wir verprügelt oder werden wir überführt. Entweder Fleisch oder Geist, diesen Kampf wird es geben. Und wenn wir versuchen, so halbherzig irgendwie auf einer Seite zu gehen, das macht das Ganze nur schlimmer. Wenn wir nur halbherzig diesen Kampf kämpfen. Hey, es ist besser, voll für Jesus zu leben und das Fleisch und diese Versuchungen und diese Dinge voll niederzumetzeln und in das verheißene Land einzuziehen. Sonst ist es fast so schlimm, wie wenn du gleich in der Welt bleibst. Na, du kannst denn beides haben. Du wirst entweder ein weltlicher, ein trockener, ein gleichgültiger Christ sein, voll Kompromissen und beherrscht von deinen sündigen Tendenzen und deinen Zweifeln und all diesem Zeug. Oder du wirst ein geistlich gesinnter Christ sein, der beherrscht ist vom Heiligen Geist und der für ihn lebt. Und der diese Frucht des Geistes erfährt, diesen Frieden, der das Verstehen übersteigt. Und diese Freude im Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes in seinem Leben und die Kraft des Heiligen Geistes und Leidenschaft für Jesus. Aber es geht nicht beides. Jakobus sagt von diesen weltlichen Christen, jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Er versucht auf beiden Seiten irgendwie. Und er ist unbeständig. Und Jakobus sagt uns, bilde nicht ein, dass du irgendwas von Gott empfangen wirst. Du wirst nicht in den Frieden eingehen, in das verheißene Land. Du wirst diese Kraft des Heiligen Geistes nicht erfahren können. Weil du wankelmütig bist, weil du dich ihm nicht hingibst. Und du magst errettet sein, aber diese Fülle von Gottes Leben und diesen Frieden in dieser Welt, den Gott dir schenken will, wirst du nicht erfahren. Dieses ewige Leben, diese Lebensqualität, die Gott dir schon jetzt schenken will. Wir müssen rüber über den Jordan. Wir müssen kompromisslos sein. Das Alte hinter uns lassen. Und wie Paulus sagen, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Und ich jage ab heute nur mehr dem Ziel entgegen. Nämlich Jesus und das, was er für mich hat. War eine schlechte Entscheidung dieser zwei Stämme von Ruben und Gad. Und wir werden später noch lesen, dass sich noch ein halber Stamm, der halbe Stamm Manasse, denen angeschlossen hat. Lies mal weiter im Vers 6 hier. Und Mose sagte zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben? Und warum wollt ihr das Herz der Söhne Israel davon abhalten, in das Land hinüberzuziehen, das der Herr ihnen gegeben hat? So haben eure Väter getan, als ich sie von Kadesh Barnea aussandte, das Land anzusehen. Sie zogen hinauf bis zum Tal Eschkol und sahen das Land an und sie hielten das Herz der Söhne Israel ab, so dass sie nicht in das Land hineinzogen, das der Herr ihnen gegeben hatte. Und der Zorn des Herrn entbrannte an jenem Tag und er schwor und sprach, wenn die Männer, die aus Ägypten hinaufgezogen sind, von 20 Jahren an darüber das Land sehen werden, das ich Abraham und Isaak und Jakob zugeschworen habe. Denn sie sind mir nicht treu gefolgt. Ausgenommen Kaleb, der Sohn des Jephunneh, der Franzose, der Kenasiter und Josua, der Sohn des Nun. Denn sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel und er ließ sie 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis die ganze Generation aufgerieben war, die getan hatte, was böse in den Augen des Herrn war. Und siehe, ihr seid an die Stelle eurer Väter getreten, eine Brut von sündigen Männern, um die Glut des Zornes des Herrn gegen Israel noch zu vermehren. Wenn ihr euch von ihm abwendet, dann wird er es noch länger in der Wüste bleiben lassen und ihr werdet dieses ganze Volk zugrunde richten. Nicht gerade ein Kompliment, ihr Brut von sündigen Männern. Ihr werdet das ganze Volk zugrunde richten. Mose war besorgt, dass diese Einstellung dieser beiden Stämme das andere Volk ansteckt. Und dass sie zu Stolpersteinen werden für das ganze Volk. So wie die 10 Kundschafter der alten Generation, die das Volk abgehalten hat, dem Herrn zu vertrauen und das Land einzunehmen im Glauben, das er für sie hat. Und die Sorge war zum gewissen Grad berechtigt. Wenn du begeistert bist vom Herrn und für ihn vorangehen willst, dann gibt es kaum was entmutigender ist als so ein Haufen von gleichgültigen Christen. Die sagen, oh, lasst uns hier bleiben, ist eh egal, lasst uns die Welt genießen. Es gefällt hier, wir sind zufrieden, wo wir sind. Es kann sehr entmutigend sein und kann dieses Feuer in uns dann selbst so ein bisschen dämpfen. Das Prinzip, wo du geistig stehst mit dem Herrn, das hat auch Auswirkungen auf deine Geschwister, die um dich sind. Und wir können einander entweder runterziehen oder wir können einander anfachen. Lass uns einander anfachen. Komm, lass uns vorausgehen. Lass uns das einnehmen, was der Herr für uns hat. Lass uns nicht stehen bleiben. Gott hat noch so viel mehr für uns. Lass uns nicht so sein wie diese zwei Stämme, die sich zufrieden geben mit dem Wenigen, wenn Gott viel mehr hat. Vers 16. Und sie traten zu ihm und sagten, Schafhürden wollen wir hier bauen für unsere Herden und Städte für unsere Kinder. Wir selbst aber wollen uns eilends rüsten und vor den Söhnen Israel herziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Und nur unsere Kinder sollen in den befestigten Städten bleiben wegen der Bewohner des Landes. Wir wollen nicht in unsere Häuser zurückkehren, bis jeder von den Söhnen Israel sein Erbteil empfangen hat. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordans und darüber hinaus, denn unser Erbteil ist uns diesseits des Jordans nach Osten hinzugeteilt worden. Da sagte Mose zu ihnen, wenn ihr das tut, wenn ihr euch vor den Herrn zum Kampf rüstet und alle unter euch, die gerüstet sind, vor dem Herrn über den Jordan ziehen, bis er seine Feinde vor sich her vertrieben hat und das Land vor dem Herrn unterworfen hat und ihr danach zurückkehrt, dann sollt ihr schuldlos sein gegenüber dem Herrn und gegenüber Israel und dieses Land soll euch als Eigentum gehören vor dem Herrn. Wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt und ihr sollt erkennen, dass eure Sünde euch finden wird. Geistliches Prinzip, jede Sünde wird mich finden. Galaterbrief heißt es, die aufs Fleisch sehen, werden vom Fleisch Verderben ernten. Es ist nicht, dass Gott uns bestraft, nee, wenn wir in Jesus sind, unsere Schuld bekennen, dann ist er gnädig zu vergeben. Er vergibt unsere Schuld und er vergisst sie sogar. Aber es ist diese negative Konsequenz in der Sünde eingebaut. Und unsere Sünde wird uns finden. Es wird diese negative Konsequenz nach sich tragen. Deswegen, wir sollten vorsichtig sein. Immer dran denken, wenn wir versucht sind, zu sündigen. Sünde wird uns finden. Unweigerlich. Geistliches Prinzip hier. Vers 24. Baut euch Städte für eure Kinder und Hürden für eure Schafe und tut, was aus eurem Mund hervorgegangen ist. Und die Söhne Gad und die Söhne Ruben sagten zu Mose, deine Knechte werden tun, wie mein Herr es befiehlt. Unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Herden und all unser Vieh sollen dort in den Städten Gilead sein. Deine Knechte aber, alle zum Herdienst Gerüstete, werden vor dem Herrn hinüberziehen in den Kampf, wie mein Herr geredet hat. Und Mose befahl ihre Teilen dem Priester Eleazar und Josua, dem Sohn des Nun, und dem Familienoberhäuptern der Stämme der Söhne Israel. Und Mose sagte zu ihnen, wenn die Söhne Gad und die Söhne Ruben alle zum Kampf gerüsteten mit euch vor dem Herrn über den Jordan ziehen und das Land vor euch unterworfen sein wird, dann sollt ihr ihnen das Land Gilead zum Eigentum geben. Wenn sie aber nicht gerüstet mit euch hinüberziehen, dann sollen sie sich unter euch ansässig machen im Land Kanaan. Und die Söhne Gad und die Söhne Ruben antworteten und sagten, wie der Herr zu deinen Knechten geredet hat, so wollen wir es machen. Wir wollen gerüstet vor dem Herrn in das Land Kanaan hinüberziehen und unser Erbbesitz soll uns diesseits des Jordan erhalten bleiben. Und Mose gab den Söhnen Gad und den Söhnen Ruben und der Hälfte des Stammes Manasse, des Sohnes des Josef, das Königreich des Sihon, des Königs der Amoriter und das Königreich des Og, des Königs von Basan und das Land samt seinen Städten, mit ihren Stadtgebieten, die Städte des Landes ringsum. Und die nahmen all diese Städte ein in den folgenden Versen und bauten sie aus. Trotzdem war es ein Fehler. Sie blieben zurück in dem alten Land, in dem alten weltlichen Leben, bildlich gesprochen. Und obwohl es hier am Anfang ja ganz gut aussah und das recht erfolgreich aussah, wenn wir die Bibel weiterlesen, dann waren die Ersten, die in Götzendienst gefallen sind. Und sie waren die Ersten, die sich vermischt haben mit den heidnischen Völkern. Und sie waren auch die Ersten, die in die Gefangenschaft geführt wurden und die zerstört wurden. Es ist kein sicherer Ort, wenn wir dort zurückbleiben, wo wir herkommen. In der Welt. Wenn wir stehen bleiben in unserem christlichen Leben. Wir Christen sollten nie zurückschauen, sondern immer voran. Immer voran. Es gibt immer mehr von Gott. Wir können uns immer ausstrecken nach mehr, nicht stehen bleiben, sondern voranjagen, dem Ziel zu unserer Berufung. Und das ist letztendlich die Herrlichkeit Jesu im Himmel mit ihm. Das ist unser Ziel. Und bis dahin gibt es immer mehr, wir können immer vorangehen. Kapitel 33. Dies sind die Lagerplätze der Söhne Israel, die aus dem Land Ägypten ausgezogen sind, nach ihren Heeresverbänden geordnet, unter der Hand des Mose und des Aaron. Und Mose schrieb ihre Aufbruchsorte auf nach ihren Lagerplätzen nach dem Befehl des Herrn, und das sind ihre Lagerplätze nach ihren Aufbruchsorten. Und jetzt folgt eine Liste von all diesen Lagerplätzen, wo sie gelagert haben. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, waren dann etwa ein Jahr lang am Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde. Und dann haben wir noch eine ganze Liste von den Orten, wo sie gelagert haben, auf dem Weg von Sinai, dort zum Jordan, wo sie jetzt sind. Es hat 38 Jahre lang gedauert. Es war nicht, weil es so weit war, es war vielleicht eine Reise von einer Woche maximal, ein paar Tagen. sondern weil die alte Generation ungläubig war. Aber ich finde es interessant, wie Gott hier diese Dinge auflistet. Diese ganzen Orte, ihr könnt die ja selber in eurer stillen Zeit mal durchlesen. Es ist wie ein Tagebuch, das Gott hier führt über den Auszug ins verheißene Land. Die Frage ist, warum tut Gott es? Ich glaube, ein Grund ist, dass das Volk weiß, dass Gott mit ihnen ist. Dass er an all diesen Orten mit ihnen war und er genau weiß, wo sie gezogen sind. Er sieht jedes Detail in ihrem Leben. Ermutigt auch uns, dass Gott mit uns ist, in jeder Situation, in jedem Detail unseres Lebens. Und dass er alle Dinge sieht. Und Jesus hat gesagt, sogar für jedes kleine Glas Wasser, was wir einem anderen in seinem Namen geben, werden wir belohnt werden. Es geht nichts verloren. Gott führt eine Liste, auch für unser Leben. Ich finde es aber auch interessant, was Gott vergisst hier in seiner Liste. Er vergisst nämlich das ganze Murren und die ganze Rebellion und alle Sünde. Und wir sehen das so oft, auch im Neuen Testament, die ganzen Heiligen des Alten Testaments, die im Neuen Testament erwähnt werden, ob das Rahab ist oder David oder wer immer, ganzen Sünden werden nicht erwähnt. Gott behält irgendwie nur das Gute. Und ich finde das wunderbar. Das ist, wie Gott mit uns, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Er erinnert sich an das Gute und er vergibt und vergisst alles, das was schlecht war, unsere Sünden. Warum? Weil Jesus dafür bezahlt hat und weil er unsere Schuld abgewaschen hat. Hebräer 10 heißt es, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wunderbare Sache. Gnade, die Gott für uns hat, in Jesus Christus. Letztendlich wird er nur die guten Dinge aufschreiben. Heißt sogar in der Bibel, das, was wir mit der falschen Motivation getan haben, wird verbrennen. Ist einerseits ein Verlust, aber andererseits wird im Himmel nur das, was gut und was rein und wofür wir belohnt werden, bestehen. Ist unser Gott. Vergiss die Schuld und vergibt. Aber er merkt sich nur das Gute. Dritter Grund, glaube ich, warum Gott das hier tut. Wir sehen schön die Souveränität Gottes in dieser Liste. Trotz all ihrer Schwachheiten und trotz all der Rebellion bringt Gott sie in das Land, das er verheißen hat. 2. Timotheus heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und Paulus sagt im Philipperbrief, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wir haben einen wunderbaren, liebevollen Vater. Vielleicht eine Klammerbemerkung. Wenn Gott hier ein Tagebuch geführt hat, ist es vielleicht auch eine gute Idee für uns, wenn wir so ein stille Zeitheft führen, uns diese Orte aufschreiben, wo Gott in unserem Leben gewirkt hat. Können wir eines Tages auch zurückgehen und durchlesen und all die Gebete sehen, die er erhört hat und wirklich seine Treue in unserem Leben sehen. Kann eine sehr ermutigende Sache sein, gerade wenn wir durch Anfechtungen und durch schwierige Zeiten durchgehen. Uns an die Treue Gottes erinnern. Vers 50. Und der Herr redete zu Mose in den Steppen von Moab am Jordan gegenüber von Jericho und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, dann sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch her vertreiben und all ihre Götzenbilder zugrunde richten und alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr zugrunde richten und all ihre Höhen sollt ihr austilgen. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn ich habe euch das Land gegeben, es zu besitzen. Das Volk sollte diese heidnischen Völker nicht nur besiegen, sondern sie sollten sie ganz rauswerfen. Sie sollten sie ganz vernichten. Und wir werden heute nicht in Details gehen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, warum Gott das getan hat. Es war einerseits Gericht über diese heidnischen Völker. Andererseits wollte er seinem Volk das verheißene Land geben. Und er wollte sein Volk auch beschützen, dass sie nicht angesteckt werden von der Perversion dieser vertriebenen Völker. Bildlich haben wir gesagt, ist es ein Bild für unser Fleisch und für unsere sündigen Tendenzen und Versuchungen, diese heidnischen Völker. Und wir sollen die rauswerfen aus unserem Leben. Ich finde es interessant hier, dass er sagt, sogar die Bilder sollen sie zerstören. Ja, auch die waren pervers. Ich glaube zum Beispiel eine Fruchtbarkeitsgöttin, das war so eine Frau, die übersät war am ganzen Körper mit Brüsten. Und Gott sagt, das war so die damalige Pornografie, und Gott sagt, zerstört sogar diese Bilder, diese Götzenbilder, all dieses unreine Zeug. Zerstört es, werft es raus aus eurem Leben. Das ist das Prinzip für uns. Lass keine Versuchungen in deinem Leben übrig bleiben. Keine Dinge, die dir ein Anstoß sind. Jesus sagt, sei da brutal. Wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab, reiß es aus, wirf es weg. Lass nichts zurück, was deine Gedanken versaut. Sondern reinige dein Leben und reinige deine Gedanken. Und negativ gesehen können wir das tun, indem wir Schrott rauswerfen. Positiv können wir uns reinigen durch das Wort Gottes. Das Wasserbad im Wort. Epheser 5. Vers 54. Und ihr sollt das Land durchs Los als Erbteil empfangen nach euren Sippen. Dem, der groß ist an Zahl, soll sein Erbteil groß bemessen und dem, der klein ist an Zahl, sollte sein Erbteil klein bemessen. Worin das Los für einen fällt, das soll ihm gehören. Nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr es unter euch als Erbteil verteilen. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, dann werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden. Und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Und es wird geschehen, wie ich gedachte, ihnen zu tun, so werde ich euch tun. Also, wenn ihr Kompromisse eingeht, Völker nicht vertreibt, für uns heute Kompromisse mit Sünde und mit Lust und dem ganzen Zeug, dann wird euch das umbringen, sagt der Herr. Und wir können das in der Geschichte Israel sehen. Israel hat diese Feinde nicht vertrieben. Und sie haben sie zu Götzendienst verführt. Und sie sind da reingefallen in Götzendienst und dieselbe Perversion. Und Gott hat sein Volk Israel genauso gerichtet wie diese heidnischen Völker, die er vor ihnen vertrieben hat. Kapitel 34. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn in das Land Kanaan kommt, dann ist dies das Land, das euch als Erbteil zufallen soll, das Land Kanaan nach seinen Grenzen. Und in den Versen 1 bis 12 werden uns die Grenzen des Landes angegeben. Vers 13. Und Mose befahl den Söhnen Israel und sprach, das ist das Land, das ihr durchs Los als Erbteil empfangen sollt, das der Herr den neun Stämmen und dem halben Stamm zu geben befohlen hat. Denn der Stamm der Söhne der Rubeniter nach ihren Vaterhäusern und der Stamm der Söhne der Gaditer nach ihren Vaterhäusern und die Hälfte des Stammes Manasse, die haben ihr Erbteil empfangen. Die zwei Stämme und der halbe Stamm haben ihr Erbteil empfangen, diesseits des Jordans, von Jericho gegen Osten, gegen Sonnenaufgang. Und der Herr redete zu Mose und sprach, das sind die Namen der Männer, die euch das Land als Erbe austeilen sollen, der Priester Eleazar und Josua, der Sohn des Nun, geistliche Leiter und der politische Leiter, wenn wir so sagen wollen. Und je einen Fürsten von einem Stamm sollt ihr nehmen, um das Land als Erbe auszuteilen. Und in den Versen 19 bis 29 werden uns die Namen dieser Fürsten aufgezählt. Das Traurige ist, dass Israel dieses Land nie besessen hat, das Gott ihnen geben wollte. Sie haben nie das ganze Land eingenommen, waren zufrieden mit dem, was sie hatten, wollten nicht kämpfen, hatten keinen Eifer für Gott. Wo Gott ihnen doch gesagt hat, wo immer ihr euren Fuß setzen werdet, das werde ich euch von diesem Land als Eigentum geben. So ist es auch in unserem Leben. Es gibt immer mehr in unserer Erfahrung mit Gott. Und er sagt, wo immer ihr euren Fuß setzt, das will ich euch geben, geistlich gesprochen. Aber wir müssen vorangehen. Wir müssen dem Ziel entgegenkommen. Gott wird uns so tief führen in die Beziehung mit sich, wie wir das wollen. Soweit wir mit ihm gehen wollen. Und ich persönlich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen von uns viel mehr hat. Viel mehr geistlichen Reichtum und geistlichen Besitz, als wir derzeit eingenommen haben. Soll uns eine Ermutigung sein hier, soll uns herausfordern, dass wir solche sind, die vorangehen, die das einnehmen, was Gott für uns hat. Kapitel 35, Vers 1 und Der Herr redete zu Mose in den Ebenen von Moab am Jordan von Jericho und sprach: Befiehl den Söhnen Israel, dass sie von ihrem Erbesitz den Leviten Städte zum Wohnen geben, und zu den Städten sollt ihr Weideland rings um sie her den Leviten geben, und die Städte sollen ihnen zum Wohnen dienen, und deren Weideflächen sollen für ihr Vieh und für ihren Besitz und für all ihre Tiere sein. Und die Weideflächen der Städte, die ihr den Leviten geben sollt, sollen von der Stadtmauer nach außen hin 1000 Ellen betragen ringsum. Und ihr sollt außerhalb der Stadt auf der Ostseite 2000 Ellen abmessen und auf der Südseite 2000 Ellen und so weiter. Vers 6, und die Städte, die ihr den Leviten geben sollt, 6 Zufluchtsstädte sollen es sein, die ihr ihnen geben sollt, damit dorthin fliehen kann, wer einen Totschlag begangen hat. Und zu diesen hinzu sollt ihr noch 42 Städte geben, also insgesamt 48. Alle der Städte, die ihr den Leviten geben sollt, sie und ihre Weideflächen sollen 48 Städte sein. Und was die Städte betrifft, die ihr von dem Eigentum der Söhne Israel hergeben sollt, von dem Stamm, der viel hat, sollt ihr viel nehmen, und von dem, der wenig hat, sollt ihr wenig nehmen. Jeder Stamm soll entsprechend dem Erbteil, das er erben wird, einige von seinen Städten den Leviten geben. Leviten hat der Herr kein Erbteil gegeben in dem Land. Der Herr hat gesagt, ich bin euer Erbteil. Aber logischerweise, sie mussten irgendwo wohnen, und deswegen hat Gott ihnen Städte gegeben, verteilt in ganz Israel, mit so ein bisschen Weideland darum herum für ihre Viecher, dass es gerade genug ist. Insgesamt 48 Städte, gleichmäßig verteilt. Und das war schlau, wie Gott es getan hat. Leviten, die waren die Diener des Herrn. Das waren auch diejenigen, die das Gesetz gelehrt haben, und die hatten einen Einfluss auf das Volk. Und Gott wollte die gut verteilt haben, im ganzen Volk. Der Herr sagt auch uns als Christen, dass wir ein königliches Priestertum sind, eine heilige Nation, dass wir seine Diener sind. Und ich glaube, Gott macht es mit uns genauso wie mit den Leviten. Gott möchte nicht, dass wir einen Christenstaat gründen und uns alle Christen dieser Welt vereinigt euch, weiß nicht wo, in der Sahara oder wo immer, alle zusammen auf einen Haufen und wir schotten uns ab. Wir gründen ein Riesenkloster mit hohen Mauern. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott für uns hat. Gott will auch uns in dieser Welt verteilen. Jesus sagt, er will, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Wo immer wir sind. Zeugen sind für Jesus. Vorbild sind. Das Evangelium weitersagen. Unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, unseren Arbeitskollegen, wo immer Gott uns hinführt. Ich glaube, es ist keine biblische Entwicklung, wo Christen anfangen, sich einzuschließen, sich zurückzuziehen. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und Jesus will, dass alle Menschen errettet werden, und er will uns gebrauchen, die Menschen um uns zu berühren. Wir sollen uns nicht einigeln, sondern wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen ein Einfluss sein auf die anderen. Die Balance dazu ist, wenn ungläubige Menschen uns von Jesus wegziehen und wir nicht stark genug sind, dann sollen wir uns von denen absondern. Müssen wir aufpassen, wir sollen uns nicht christlichen Einfluss aussetzen. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurückziehen sollen aus dieser Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Und ich denke, es ist gut, wenn Christen nicht christliche Freunde haben und Kontakt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist eine gute Sache. Nur Balance dazu, wenn du merkst, halt, ich beeinflusse nicht mehr die, sondern die ziehen mich mit in die falsche Richtung, dann müssen wir sagen, hey, halt, ich bin noch nicht reif dazu. Das Missionsfeld muss ich wem anderen überlassen. Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, sollt ihr euch Städte bestimmen, Zufluchtsstädte sollen sie für euch sein, dass dorthin ein Totschläger fliehe, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr hergeben sollt, sollen 6 Zufluchtsstädte für euch sein. 3 Städte sollt ihr diesseits des Jordan geben, und 3 Städte sollt ihr im Land Kanaan geben. Zufluchtsstädte sollen es sein. In Josua 20 wird uns gesagt, welche Städte das waren, und wir sehen, dass die wirklich gut verteilt waren. Norden, Mitte und südlich von beiden Seiten des Jordans. 5. Mose 19 sagt der Herr, dass sie gute Straßen bauen sollen, sodass die Städte für alle wirklich gut und schnell erreichbar sind. Vers 15, für die Söhne Israel und den Fremden und den Beisassen in ihrer Mitte sollen diese sechs Städte als Zuflucht dienen, damit dorthin jeder fliehen kann, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Also diese Städte sind für alle, für Israeliten und Fremde, für jeden Totschläger. Jeder, der unabsichtlich einen anderen Menschen um die Ecke gebracht hat. Nicht geplant, nicht gemordet, sondern ein Unfall, es ist passiert. Vers 16. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Gerät geschlagen hat, mit irgendeiner Waffe oder absichtlich eben, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Wenn er ihn mit einem Stein in der Hand, durch den man sterben kann, geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Gerät in der Hand, durch das man sterben kann, geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn trifft, soll er ihn töten. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder in böser Absicht etwas gegen ihn geworfen hat, sodass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann soll der Schläger unbedingt getötet werden. Er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn trifft. Wenn ihn aber unversehens, nicht aus Feindschaft gestoßen oder ohne böse Absicht irgendein Gerät auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendeinen Stein, durch den man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, sodass er gestorben ist. Er war ihm aber nicht fein und suchte seinen Schaden nicht. Na, die haben eine Mauer gemauert und ihm entkommt ein Ziegel von oben und unglücklicherweise wird er gerade getroffen. Ich habe kürzlich eine Geschichte, hat nichts mit Ziegelstein zu tun, aber eine angeblich wahre Geschichte gelesen. Und zwar eine Frau hat entdeckt, dass ihr Mann fremd geht. Und hat überlegt, ob sie vom Haus springen soll oder ob sie ihn umbringen soll. Und letztendlich hat sie sich entschieden, dass sie ihrem eigenen Leben ein Ende setzt und ist, weiß nicht, aus dem dritten Stock rausgesprungen. Und zufällig ist gerade ihr Mann unten vorbeigegangen und sie ist auf ihn drauf. Und er war tot, sie hat überlebt. Warum erzähle ich das eigentlich? Ziegelstein, genau. Also wenn es unabsichtlich war, sie wollte ihn auch nicht unabsichtlich. Wenn es unabsichtlich war, wenn es Totschlag war, dann macht Gott einen Unterschied. Er war ihm nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht, Vers 24. Dann soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach dessen Rechtsbestimmungen richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen ist. Und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, in die er geflohen ist, jemals hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, dann hat er keine Blutschuld. Denn der Totschläger soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters. Und nach dem Tod des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Und das soll euch zu einer Rechtsordnung sein bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Für jeden, der einen Menschen erschlägt, gilt, auf die Aussage von Zeugen soll man den Mörder töten. Aber ein einzelner Zeuge kann nicht gegen einen Menschen aussagen, dass er sterben muss. Und ihr sollt kein Sühnegeld annehmen für das Leben eines Mörders, der schuldig ist zu sterben, sondern er soll unbedingt getötet werden. Auch sollt ihr kein Sühnegeld annehmen für den in seine Zufluchtsstadt geflohenen, sodass er vor dem Tod des Priesters zurückkehren könnte, um im Land zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr seid. Denn das Blut, das entweiht das Land, und dem Land kann für das Blut, das in ihm vergossen worden ist, keine Sühne mehr wirkt werden, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Und du sollst das Land nicht unrein machen, in dem er wohnt, in dessen Mitte ich wohne, denn ich, der Herr, wohne inmitten der Söhne Israel. Mord macht das Land unrein. Ein Land voll Mörder ist ein unreines Land. Gott macht einen Unterschied zwischen Totschlag, was unabsichtlich ist, was ein Unfall ist, und zwischen Mord, was geplant und absichtlich war. Im 1. Mose im Kapitel 9 hat Gott die Todesstrafe auf Mord eingeführt. Da heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Der Mensch ist im Bild Gottes erschaffen. Deswegen hat er unendlich viel Wert. So viel ist jeder einzelne Mensch wert, dass Gott seinen einzigen Sohn für ihn gegeben hat. Und Mord wird von Gott nicht toleriert. Wir lesen hier, dass ein Mörder nicht geschont werden sollte. Er durfte nicht losgekauft werden, sondern er musste hingerichtet werden. Ein Land voll Mörder ist ein verunreinigtes Land. Jetzt ist in diesen alten Gesellschaften, in denen die Regierungsgewalt noch nicht so ausgeprägt war, wurde diese Hinrichtung oft von dem nächsten Verwandten übernommen. Diese Blutrache, der war dazu verpflichtet, den Mörder zu töten. Und das war was, was nicht unbedingt von Gott eingesetzt war, aber es ist so wie bei Sklaverei oder Polygamie, wo die mehrere Frauen hatten, macht es hier genauso, nämlich er regelt diese alten Traditionen. Nicht unbedingt was, was er begonnen hat, was er gesagt hat, sie sollen es tun, aber er regelt bestehende Traditionen. Ist wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Er erzieht es dem Alter oder der Entwicklungsstufe des Kindes entsprechend. Je größere Einsicht und je größere Offenbarung ein Kind hat, desto mehr wird er das Kind verantwortlich halten. Aber ein Kind lernt langsam. Und so macht es Gott hier. Er bringt erstmal diese bestehende Sache unter Kontrolle. Sagt, bis jetzt habt ihr so gemacht, aber jetzt denken wir das ein bisschen in geregeltere Bahnen, kontrollieren das Ganze und dann später gehen wir weiter damit um. Und er regelt hier diese bestehende Tradition der Blutrache. Es geht ihm dabei nicht darum, den Mörder zu schonen. Er sagt ganz klar, der Mörder soll und muss getötet werden. Nur laut Gottes Plan ist es eher die Aufgabe der Regierung. Wie wir im Neuen Testament auch sehen werden, Römer 13 zum Beispiel. Aufgabe der Regierung, vor allem die Todesstrafe zu verhängen und auszuführen und nicht von einem Bluträcher in erster Linie. Das Problem dabei war, dass es oft schwer zu unterscheiden ist. Nicht zwei gehen mit der Axt raus, Bäume fällen und der eine wird gefunden mit einem Beil im Kopf. Oder du fährst auf der Autobahn und irgendwer rennt drüber und wird von dir überfahren. Kriegst die Panik, rennst raus aus dem Auto. Was Absicht oder nicht. Und es ist außer Kontrolle geraten, diese Blutrache, diese Tradition. Unfälle sind immer berücksichtigt werden. Na, sobald irgendjemand gestorben ist und ein anderer war beteiligt, ist er automatisch auch umgebracht worden. Und das will Gott hier regeln. Und deswegen erfindet er dieses System von den Zufluchtsstädten. Städte, in die die Totschläger fliehen konnten. Also ich fahre auf der Autobahn, überfahre versehentlich den Markus, springe so schnell wie möglich aus dem Auto und laufe in die nächste, oder besser ist, Retourgang rein, im Auto in die nächste Zufluchtsstadt fahren. Und in der Zufluchtsstadt war der Totschläger beschützt. Einerseits und andererseits wurde ihm ein fairer Prozess garantiert. Bei dem Prozess mussten mindestens zwei Zeugen für den Mord da gewesen sein. Nicht willkürlich, nicht irgendeiner kann gehen und sagen, hey, der hat das und das. Nee, es müssen mindestens zwei sein, sonst wird das Zeugnis dann angenommen. Das ist ein Prinzip, das Gott auch heute noch hält. Nicht nur bei Mord, auch bei Rufmord. Im 1. Timotheus Kapitel 5 sagt der Herr, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Also es müssen mindestens zwei Zeugen sein. Im 5. Mose lernen wir, dass diese Zeugen den ersten Stein werfen mussten. Also die Hinrichtung wurde vollzogen von den Zeugen. Auch das war eine Vorkehrung gegen falsche Zeugenaussage. Das ist was ganz was anderes, wenn du selber der sein musst, der die Todesstrafe vollstreckt. Wirft auch ein bisschen Licht auf die Ehebrecherin, wo Jesus gesagt hat, wer unter euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Frage, die dahinter steckt, ist auch, wer ist denn der Zeuge, der den Mann nicht mitgebracht hat? Also der Totschläger konnte in die Zufluchtsstadt laufen. Dort war er so lange sicher, bis ihm ein fairer Prozess gemacht wurde. Und wenn er des Mordes nicht für schuldig erfunden wurde, dann musste er trotzdem in der Stadt bleiben, und zwar bis zum Tod des hohen Priesters. Und dann wurde er ganz frei durch den Tod des hohen Priesters. Jetzt fragen wir uns, was soll das? Es ist natürlich wieder eine geistliche Anwendung, wie bei all diesen Dingen, die wir im Alten Testament lernen. Im Psalm 46, im Vers 2, heißt es: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Er ist diese Zufluchtsstadt für uns. Hebräer 6 spricht es davon, dass wir in dem Werk Jesu und in dieser Verheißung Gottes einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Bild auf Jesus in diese Zufluchtsstadt. Er ist unsere Zufluchtsstadt. Jesus ist wie dieser Zufluchtsstadt. Er ist erreichbar für uns. Und er ist auch offen für alle, die zu ihm laufen. Aber du musst auch in ihm sein, um sicher zu sein, um gerettet zu sein. Es gibt keine Alternative dazu. Und Freiheit kommt durch den Tod des hohen Priesters. Da ist unser hoher Priester Jesus. Durch ihn wurden wir befreit von unserer Schuld. Er ist die Zuflucht für Sünder. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus und den Zufluchtsstädten im Alten Testament. Zufluchtsstädte haben nur den Unschuldigen was geholfen, aber Jesus ist die Zuflucht für Schuldige, für Sünder. Na, wenn wir uns schuldig gemacht haben vor Gott, dann sind wir unter Gottes Zorn und unter Gottes Gericht. Aber wir dürfen voll Vertrauen zu Jesus, unserer Zuflucht, laufen und bei ihm Vergebung empfangen von unserer Lebensschuld und Sicherheit und Zuflucht finden. Schnell noch Kapitel 36, dann haben wir es wirklich geschafft heute. Kapitel 36 sehen wir wieder diese Töchter von Zelophhad aus dem Kapitel 27. Das war derjenige, der gestorben war und der keinen männlichen Nachkommen hatte. Und die Töchter haben reklamiert, dass sie kein Erbteil bekommen und dass so das Erbteil für seine Familie verloren wäre. Und Gott hat Mose gesagt, ja, die Mädels haben recht. Es ist okay, sie dürfen erben. Frauen dürfen erben in Israel, wenn sie keinen Bruder haben. Dann soll das Erbteil ihres Vaters, ihrer Eltern auf sie übergehen. Aber das hat ein neues Problem geschaffen. Nämlich jetzt, wo das Land gleichmäßig aufgeteilt worden war auf die verschiedenen Stämme, lesen wir hier im Kapitel 36, Vers 1, es traten herzu die Familienoberhäupter von der Sippe der Söhne des Gilead, des Sohnes des Machir, des Sohnes des Manasse, aus den Sippen der Söhne Josefs, und sie redeten vor Mose und vor den Fürsten, den Häuptern der Väter der Söhne Israel, und sagten: Der Herr hat meinem Herrn befohlen, den Söhnen Israel das Land durch Los als Erbteil zu geben, und meinem Herrn ist von dem Herrn befohlen worden, das Erbteil Zelophhads, unseres Bruders, seinen Töchtern zu geben. Werden sie nun einen von den Söhnen der anderen Stämme der Söhne Israel als Frauen zuteil, dann wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen und dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, dem sie dann angehören werden, und dem Los unseres Erbteils wird es entzogen werden. Und auch wenn das Jubeljahr der Söhne Israel kommt, wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, dem sie dann angehören werden, und ihr Erbteil wird dem Erbteil des Stammes unserer Väter entzogen werden. Also wenn diese Mädels, die hier geerbt haben, diese wohlhabenden Mädels, einen Mann aus einem anderen Stamm heiraten, dann geht das Erbteil für den Stamm, in dem sie geboren waren, verloren. Und dann wird diese ganze Landaufteilung und diese gerechte Verteilung auseinandergebracht. Und das ist, was sie hier reklamieren. Vers 5. Da befahl Mose den Söhnen Israel nach der Anweisung des Herrn und sagte: Der Stamm der Söhne Josef redet recht. Dies ist das Wort, das der Herr betreffs der Söhne Zelophhads geboten hat, indem er sprach: Sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, als Frauen zuteil werden. Nur sollen sie einem aus der Sippe des Stammes ihrer Väter oder ihres Vaters als Frauen zuteil werden, damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehe, denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seines Väter festhalten. Und jede Tochter, die ein Erbteil aus den Stämmen der Söhne Israel besitzt, soll einer aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frau zuteil werden, damit die Söhne Israel ihr Erbteil, jeder das Erbteil seiner Väter besitzen, und nicht ein Erbteil von einem Stamm auf einen anderen Stamm übergehe, denn die Stämme der Söhne Israel sollen jeder an seinem Erbteil festhalten. Also wenn ein solches Mädel einen Mann außerhalb ihres Stammes geheiratet hat, dann hat sie damit wahrscheinlich auch ihr Erbe aufgegeben, dass es in der Familie geblieben ist und in dem Stamm. Geistlich ist das vielleicht eine Illustration von dem, wo wir am Sonntag drüber gesprochen haben. Mal geistlich gesprochen, heirate jemanden in deinem Stamm. Ihr Mädels, heiratet nicht einen Ungläubigen. Ich würde auch sagen, heiratet nicht irgendeinen Christen, sondern aus dem gleichen Stamm. Jemand, der genauso leidenschaftlich den Herrn liebt, wie du das hoffentlich tust. Nicht irgendjemanden, sondern jemand, der euch auch geistlich führen kann und der euch näher zu Jesus hinbringt. Und haltet daran fest, dann werdet ihr auch das Erbteil haben. Diesen Segen, den Gott für euch hat. Ihr werdet dieses Erbteil, diesen Segen nicht verlieren, indem ihr das aufgebt, weil ihr irgendeinem anderen heiratet oder euch an den Falschen bindet. Vers 10. So wie der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Töchter Zelophehads. Und Michla, Tirza und Hogla und Milka, Nachkommen haben eine bekannte Schokoladenfabrik gegründet, und Noah, die Töchter Zelophehads, wurden den Söhnen ihrer Onkel als Frauen zuteil. Also haben ihre Cousins geheiratet. Und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm der Sippen ihres Vaters. Ich mag das. Die Mädels waren nicht nur Hörer des Wortes, sie waren nicht nur solche, die zugestimmt haben und gesagt haben, hey, das ist eine klasse Sache, was du hier sagst, Gott, sondern sie waren auch Täter des Wortes. Und es ist nicht das Hören oder das Zustimmen zu einer geistlichen Wahrheit, die uns den Segen bringen, sondern wenn wir es wirklich tun, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben umsetzen. Vers 13 zuletzt. Das sind die Gebote und die Rechtsbestimmungen, die der Herr in den Ebenen von Moab am Jordan von Jericho, den Söhnen Israel, durch Mose geboten hat. Und im 5. Mose wird er noch einiges hinzufügen. 5. Mose sind die letzten Worte von Mose. Da wiederholt er das Gesetz eigentlich nochmal. So um die 40 Jahre später, 39 Jahre später. Aus einem anderen Blickwinkel. Also haben wir es geschafft. Wir sind am Ende von 4. Mose, von diesem Buch der Organisation und Vorbereitung und des Trainings des Volkes für das verheißene Land. Sind jetzt an der Grenze zum verheißenen Land. Sie haben den neuen Führer eingesetzt, Josua, Jesus im Neuen Testament, der sie in das verheißene Land hineinbringen wird. Und Jesus ist auch derjenige, der uns tiefer hineinführen wird in das verheißene Land, in das Leben im Geist, das Gott für uns hat. Er hat mehr für uns. Und ich hoffe, dass wir solche sind, die nicht zurückbleiben, sondern die wirklich vorangehen und den Fuß setzen auf das, was Gott für uns hat, und das einnehmen, was Gott uns geben will. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein gutes Herz. Wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du ein Vater bist, der uns beschützt und uns versorgt und ja, sogar unsere Fehler oft ausgleicht und vergibt und sie kann immer daran erinnert. Wir danken dir für deine Gnade, so wunderbar zu wissen. Und wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für deine guten Pläne. Und Herr, ich möchte beten genau um das, dass wir nicht Menschen sind, die Kompromisse eingehen, die mit einem Fuß in der Welt und einem Fuß mit dir gehen und nie wirklich in das reinkommen, was du für uns hast, in diesen Freude und in diesen Frieden, diese Frucht des Geistes. Sondern Herr, dass wir Menschen sind, die erfüllt sind mit deinem Heiligen Geist und kontrolliert sind nicht von unseren Lüsten oder unserer Selbstsucht, sondern kontrolliert sind von dir und deinem guten Heiligen Geist, sodass wir dein Leben leben können. Ein Leben in Fülle. Ein ewiges Leben mit Lebensqualität. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.